Frau Rechenick, herzlich willkommen bei 3 nach 9. Es ist Ihre erste Unterhaltungstalkshow. Ich glaube, Sie wussten gar nicht, dass es 3 nach 9 überhaupt gibt.
Das ist, existiert schon, aber ich gebe zu, ich schaue nicht so viel Fernsehen und deswegen...
Wir sind auch keinesfalls beleidigt.
Das freut mich, allen, denen ich das erzählt habe, die meinen, oh mein Gott, das ist unfassbar, da ist das und das und das passiert. Und ich saß da und dachte, oh, ich habe wirklich was verpasst. Ich werde alle Folgen nachträglich schauen.
Das ist sehr gut, also darf ich daraus schließen. Darf ich daraus schließen, dass Sie sich nicht ganz so fremd hier fühlen?
Nicht bei den tollen Leuten hier, nein. Ich habe alles total interessiert gehört und möchte eigentlich weiter zuhören. Aber wir haben ja so wenig Zeit.
Ach, Sie werden sehen, wir haben reichlich Zeit, um zu sprechen. Menschen, die Sie ganz gut kennen, sagen, obwohl Sie nach außen bekannt sind für Ihr großes rhetorisches Talent, für Ihre Schlagfertigkeit, Sie sind eigentlich ein schüchterner Mensch.
Das sage ich auch über mich, ja, weil das stimmt. Also eine große Fresse zu haben und schüchtern zu sein, das schließt sich nicht aus. Also das ist eine große Fresse auch eine Reaktion vielleicht auf Dinge, die passieren. Also ich war zum Beispiel ein total dickes Kind und habe da echt immer viel abbekommen und irgendwann habe ich mich gewehrt. So, und das macht dich aber deswegen nicht automatisch zu einer Rampensau, sondern du machst es dann, weil du deine Position vertreten willst und weil du auch andere vertreten willst. Und dann kann ich auch stark sein. Also wenn ich für andere laut werde, bin ich auch stärker, als wenn ich es für mich selber bin.
Und wenn man diese Erfahrung immer wieder gemacht hat, ist man dann gar nicht mehr aufgeregt oder müssen sich jedes Mal neu überwinden?
Ich muss mich jedes Mal neu überwinden. Mir schlägt das jedes Mal auf den Magen. Weiter führe ich das nicht aus, auch für Sie nicht. Damit wir nicht wieder zu diesem Thema kommen, was man alles machen sollte und lieber nicht, wenn man ein guter Gast sein möchte. Aber ja, mich kostet das Überwindung, weil ich jedes Mal denke, ich will es ja auch gut machen und ich will den Leuten was liefern, ich will ein Vorbild sein, ich will das Richtige sagen und ich will niemanden enttäuschen. Das
also wir wollen in der Tat nicht ein Gesundheitsmagazin Praxis machen.
Nein.
Aber ich hatte immer gelesen, Sie haben, wenn Sie sehr unter Druck stehen, nicht Magenbeschwerden, sondern Migräne.
Das auch noch, ja.
Das kommt noch dazu.
Kommt auch noch dazu, ja.
Also Sie zahlen dafür, dass Sie dann die Fresse aufmachen, wie Sie selber gesagt haben, hohen Preis.
Ja, also es ist schon an manchen Stellen belastend, auch das, was man teilweise an Gegenwind bekommt, aber es ist es absolut wert, weil ich einfach merke, wie viele Menschen ich damit berühre, wie viel ich Kraft gebe, wie viel ich dazu motivieren konnte, selber aktiv zu werden und also was Besseres kann ich mir gar nicht wünschen. Das ist mein größter Erfolg bisher, dass so viele, gerade junge Menschen, gerade Frauen, gerade queere Personen mir gesagt haben, hey, dank dir will ich jetzt auch was verändern. Das ist klasse. Also
Sie galten, nicht Sie persönlich, aber Ihre Partei galt ja eigentlich als klinisch tot, weil ein paar Monate vor der Bundestagswahl 3%, 3,2, 3,3. Gemessen daran haben Sie sich fast verdreifacht. Und seitdem Sie diesen Erfolg haben, reißen sich die Medien um Sie. Jeder will Sie sprechen, jeder will Sie interviewen. Sie gelten als der Shootingstar unter den Neuen im Bundestag. So neu sind Sie ja gar nicht, aber sagen wir, unter denen, die jetzt da sind. Wie kommen Ihnen diese Wochen seit dem 23. Februar vor? Haben Sie sich vorstellen, wie Sie darauf mal zurückblicken werden?
Also auch die Wochen vorher waren schon wild. Bei mir im Büro sagen wir immer, das ist ein Fiebertraum. Also bei jedem Treffen, das wir hatten, bei jeder Veranstaltung, wo hunderte Leute waren, das ist wieder ein totaler Fiebertraum. Bei diesem Ergebnis, einfach dieses Gefühl, als da diese 8 oder 9% standen, das hat ja dann ein bisschen geschwankt, Fiebertraum. Also das war irgendwie unsere Reaktion auf alles, weil wir es überhaupt nicht verarbeiten konnten. Und manchmal kann man es immer noch nicht glauben.
Und Sie gejubelt haben.
Es war richtig schlimm, weil ich habe Jan und Ines gesagt, weh, ihr heult, dann heule ich auch. Und wer hat als Erste geheult?
Jan van Aken.
Ja, genau. Ja. Mhm. Also Ines Schwertner, Jan van Aken, dann habe ich gesagt, wenn wir da hochgehen, dürft ihr auf gar keinen Fall anfangen zu heulen, weil dann fange ich auch an. Ich war diejenige, die als Erste geheult hat, wie man sieht. Die nicht. Hat super funktioniert.
Denken Sie manchmal, wenn mit einem gewissen Zärtlichkeitsgefühl an Friedrich Merz, der doch so einen großen Anteil an Ihrem Wahlerfolg hat.
Ich bin wirklich Friedrich Merz für gar nichts dankbar und am allerwenigsten für diesen Dammbruch, den er da begangen hat, weil das finde ich die Gesellschaft.
Aber Sie würden nicht leugnen, dass das Ihrer Partei einen Push gegeben hat.
Die Tatsache, dass wir als Partei da ganz klar Position bezogen haben gegen diesen Rechtsruck, gegen diese Normalisierung der Zusammenarbeit mit einer faschistischen Partei, dass wir dem eine Stimme geben konnten, also in dem Fall auch ich konkret, dem Frust, der Wut eine Stimme geben konnte, da bin ich auch dankbar für und das hat uns natürlich geholfen, aber dass wir so erfolgreich sein konnten, das liegt wirklich an meiner Partei, an den über 100.000 Mitgliedern, die an den Haustüren waren, die mit Leuten geredet haben, die konkret Hilfe geleistet haben, das ist es, was uns ausmacht als Partei und ich bin ein kleiner Teil davon.
Sie haben ich glaube, nicht ein ganz so kleiner Teil, aber das darf ich sagen. Ich weiß auch, dass Sie seit Jahresbeginn 20.000 neue Mitglieder gewonnen haben und angeblich gab es nicht genug Parteiausweise.
Ja, uns sind die Mitgliedsausweise in der Tat ausgegangen. Es wird fieberhaft nachproduziert, aber also das Luxusproblem hätte ich öfter gern. Also das ist schon okay, die Leute können weiter eintreten, wir kriegen das hin.
Ich kann Sie beruhigen, dass, weil wir Ihnen vorhin diesen Ausschnitt von Armin Laschet gezeigt haben, der Marianne Rosenberg eine Hommage gesungen hat, gar nicht so ungeschickt. Nicht jeder Politiker, nicht jede Politikerin muss bei uns singen.
Das wäre für Sie auch schlimmer als für mich.
Also, das glaube ich ganz und gar nicht. Man wäre sehr neugierig, wenn Sie es täten, das würde Sie ein Leben lang begleiten. Aber was wir immer wieder machen, sind so kleine Fragebögen mit der Bitte um kurze Antworten. Hätten Sie darauf Lust?
Natürlich.
Okay. Sie können auch protestieren. Sie können jedes Mal sagen, so jetzt reicht's mir. Also über Laschet haben wir gerade gesehen. Welche Band hat Ihre Jugend geprägt?
Subway to Sally.
Ist das diese Potsdamer Gruppe?
Das ist so eine Mittelalter-Metal-Band, ja. Seit ich 14 bin, höre ich die leidenschaftlich und bin jetzt Ende April auch wieder beim Konzert.
Okay. Zweite Frage. Sie sind in Sachsen-Anhalt geboren. Auch wenn Sie jetzt ganz woanders leben, in unserem Sendegebiet, nämlich in Osnabrück. Genau. Das muss übrigens ein Nest sein, weil Pistorius war da Bürgermeister, Wulff hat da gelebt. Also irgendwas liegt da in der Luft.
Ja, also auch Olaf Scholz ist ja in Osnabrück geboren. Also irgendwie hat das eine ziemlich hohe Quote von
Treffern.
Politikern.
Von Treffern, ja.
Positiv, negativ,
also, muss man sehen. Also in Sachsen-Anhalt geboren. Wonach riecht, wie schmeckt Heimat für Sie?
Heimat schmeckt nach dem Essen von meinem Papa, der ist bei uns der Koch und natürlich der beste Koch der Welt, ist ja klar. Also nach Oma, die beste Köchin war. Und von daher, um jetzt gleich eine Kontroverse aufzumachen, Eierkuchen, was andere wahrscheinlich als Pfannkuchen bezeichnen, bei uns Eierkuchen heißt, das ist so für mich Kindheitsgeschmack.
Das war das Gericht Ihres Vaters oder Ihrer Oma?
Von meinem Vater und von meiner Oma war es der Kartoffelbrei.
Der Kartoffelbrei?
Ja.
Und was kommt auf den Pfannkuchen drauf?
Apfelmus und Zimt und Zucker.
Also nie Nutella?
Nein.
Das, finde ich, spricht sehr für Sie.
Was sagt denn der Song?
Ich finde es großartig, dass jeder gegen Deutschland seine eigene Historie hat, Erinnerung. Und nur ganz kurz am Rand, ich bin Gast in Deutschland, aber wenn ich mal die Macht hätte, die politische Macht, hier, Baby, du bist dran.
Kurz vor der absoluten Mehrheit, so kurz.
Ich würde alles dafür einsetzen, dass bei der UNESCO das deutsche Abendbrot eingeschrieben wird.
Das finde ich wirklich sehr, sehr gut.
Ja. Die Italiener haben ihren Pizza, vergiss es. Die Franzosen haben ihren Sonntagessen, vergiss es. Das deutsche Abendbrot, das ist der Kulturschock für jeder Gast in Deutschland.
Weil es ist kalt, es ist kalt.
Ich verstehe nicht, wie kalt es ist. Das ist Graubrot, Butter, dicke Gurken,
Tomate.
Ja.
Tomate, manchmal, wenn man reich ist, Käse, Aufschnitt und ein Glas Limonade für die Kinder und ein halbes Bier für den Vater.
Oder früher Hagebuttentee.
Das mag sein, aber es ist für mich, das spiegelt Deutschland.
Schulze, sagt Marianne gerade.
Da bin ich so ein bisschen raus, aber ja,
bitte.
Kam auch vor. Ich kann das nur unterstützen. Ich bin Vegetarierin. Ja. Ich würde auch gerne mein Essen irgendwie weitergeben, weil es so schade ist. Sie haben das auch so wunderbar beschrieben, aber ich bin da leider raus.
Ja? Okay. Ich mache weiter mit meinen Fragen. Wenn Ihre Freunde und Eltern Sie mit drei Wörtern würdigen müssten, was würde Ihrer Meinung nach am häufigsten fallen?
Das ist immer so schwierig, sich da in andere reinzuversetzen. Ich glaube, ehrlich, lautstark, aber auch sehr empathisch.
Okay.
Würde ich mir einbilden oder vielleicht auch nur wünschen. Vielleicht würden die auch was ganz anderes sagen. Aber das wissen sie ja nicht, weil die nicht da sind. Deswegen ist das gut für mich an der Stelle.
Bei WhatsApp gibt es die Funktion, dass man Sprachnachrichten in doppelter Geschwindigkeit abspielen kann. Würden Sie da Menschen, die Sie sehr gut kennen, noch verstehen?
Ob die Menschen mich verstehen würden?
Nein, ob die Menschen Sie noch verstehen würden in doppelter Geschwindigkeit.
Also die meisten sagen mir, das Gute an mir ist, dass man es nicht mehr auf doppelte Geschwindigkeit stellen muss und das quasi schon das automatisch passiert. Also
Sie haben eigentlich die ideale TikTok-Stimme.
Das hat sich ausgezahlt. Das ist auch ganz toll, weil gerade junge Menschen sagen, hey, mega cool, redest so schnell, das passt mir voll, da schlafe ich zwischendurch nicht ein. Und von daher hat das ganz gut funktioniert, ja. Ich kriege aber auch viele böse Mails deswegen, dass ich endlich mal langsamer reden soll. Das sagen mir aber Leute auch seit 34 Jahren und von daher, es wird sich nicht mehr ändern. Haben alle schon versucht.
Was müsste passieren, damit Sie mit Friedrich Merz in die Bundestagskantine gehen?
Er muss mich einladen.
Dann würden Sie es tun?
Ja, natürlich.
Okay.
Ich rede mit allen Demokratinnen und Demokraten.
Welches Buch liegt gerade auf Ihrem Nachttisch?
Das passt ganz gut zum Thema Migräne von Fia Quantius, Bombenkopf, wo sie nämlich über ihre Migräne berichtet. Okay. Weil ich gerade im Wahlkampf natürlich sehr damit zu kämpfen hatte. Ganz spannend, an dem Mittwoch, wo auch diese Rede passierte, die jetzt ja so bekannt wurde, bin ich morgens ins Büro gekommen, total verheult, weil ich in der U-Bahn Migräne bekommen habe und war vollkommen fertig mit der Welt, weil ich dachte, ich schaffe das alles nicht, ich muss eine Rede halten. Eine war geplant, eine war spontan. Ich muss abends noch zur Veranstaltung und ich saß da und habe geheult und dann kam meine Mitarbeiterin, hat mich in den Arm genommen, sonst wäre ich, glaube ich, umgefallen. Und genau, deswegen finde ich das auch so wichtig, das zu thematisieren und ist ein sehr, sehr gutes Buch.
Normalerweise sollen Sie sehr gerne Fantasy-Bücher lesen.
Das auch,
richtig? Ja. Okay. Welches Tattoo werden Sie sich als nächstes stechen lassen?
Der aktuelle Plan ist, ich hatte mit einem Tätowierer in Dresden gesprochen, wenn wir in den Bundestag kommen, dann lasse ich mir von ihm eine Hyäne tätowieren, weil er da so eine schöne Zeichnung gemacht hat und ich mag Hyänen total. Weil, ja, die kümmern sich total lieb um ihre Kinder, die haben voll den schlechten Ruf. Da gibt es ein Matriarchat bei den Hyänen übrigens auch.
Nicht sehr wählerisch beim Essen, muss man sagen.
Ja, das stimmt. Seit König der Löwen haben die halt auch einen schlechten Ruf, aber sind wirklich süß und wahrscheinlich wird es das. Eine Hyäne.
Okay.
Jemand muss auch ein Herz für Hyänen haben, ja, genau.
Und auf Ihrem politischen Arm, das ist der linke, ist nach wie vor Rosa Luxemburg.
Genau, und die bleibt da auch. Das permanent wurde mir gesagt. Das, ja.
Das geht nie wieder weg.
Das geht nicht mehr weg. Ja.
Sie haben selber bekannt unter Schwächen, Ihre Mitarbeiter sind ständig in Sorge um Sie, dass Sie zu wenig essen könnten. Sind Sie unterzuckert, schwer zu ertragen?
Ja, extrem. Ich bin sehr hangry. Also man muss mir regelmäßig Essen liefern, deswegen ist das total die gute Idee hier. Und ja, die achten immer darauf, dass ich irgendwas bei mir habe, beziehungsweise fragen auch immer nach. Und wissen auch, wenn ich schlecht Laune bekomme, ist die erste Frage, brauchst du was zu essen? Und meistens die Antwort ja.
Schon bei der Frage kommt das die bessere Laune auf, oder?
Ja, auf jeden Fall. Nein, da kümmern die sich aber auch wirklich super drum. Ich habe ein tolles Team, ohne die würde ich hier, glaube ich, nicht mehr sitzen.
Ich habe es vorhin gesagt, wir sind eine Unterhaltungssendung. Trotzdem erlauben Sie vielleicht eine sehr allgemeine politische Frage. Sie, glauben Sie, dass wenn Sie an der Regierung wären oder wenn andere Parteien an der Regierung das umsetzen würden, was Sie fordern, glauben Sie, dass man Politik machen kann gegen die ganz große Mehrheit der Gesellschaft?
Das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen ja Politik für die Mehrheit der Gesellschaft machen.
Ich habe nicht nach der Linken gefragt, sondern nach Ihrem Glauben.
Naja, das passiert ja gerade. Also es wird ja gerade Politik gegen die Mehrheit gemacht. Sonst hätten wir ein anderes Steuersystem, also sonst hätten wir Umverteilung. Sonst hätten wir mehr Geld für Bildung, für das Gesundheitssystem, für den ÖPNV, für Klima. Das ist ja all das, was die Menschen wollen. Und genau das passiert nicht. Also leider funktioniert das sehr gut. Und deswegen muss die Mehrheit sich da die Macht zurückholen.
Dann frage ich anders. Sie wissen, dass die ganz große Mehrheit der Menschen in Deutschland sich eine andere, eine restriktivere Migrationspolitik wünschen. Über 90% wünschen sich die Abschiebung von kriminellen Migranten. Sehr viele Menschen sind sauer auf Bürgergeldempfänger, die nicht arbeiten, insbesondere bei der klassischen SPD-Klientel. Sie sind für offene Grenzen. Sie sind gegen Abschiebung, auch von kriminellen Migranten. Sie sind für ein sanktionsfreies Einkommen von Menschen, die in Not sind. Glauben Sie, dass man mit so einer Politik wirklich in Deutschland Erfolg haben kann, ohne dass die AfD noch 10% draufkriegt?
Also ich bin vor allen Dingen für Menschlichkeit und ich bin der festen Überzeugung, dass das auch die Mehrheit vertritt. Es gab auch eine Umfrage, die gezeigt hat, dass fast 100% der Menschen sagen, das Sterben im Mittelmeer muss beendet werden. Also das zeigt mir, dass Menschlichkeit in diesem Land zum Glück noch einen großen Stellenwert hat. Aber natürlich verstehe ich, dass die Menschen merken, okay, es geht mir immer schlechter und es sehr einfach ist, dafür Sündenböcke zu suchen und das leider von vielen Parteien mit vorangetrieben wird, auch von demokratischen. Und das ist das Problem. Ich muss doch Lösungen für die Mehrheit finden. Dazu gehört Fluchtursachen bekämpfen, nicht Geflüchtete. Dazu gehört Kommunen unterstützen. Dazu gehört sich doch mal die Frage zu stellen, sind die Menschen im Bürgergeld das Problem, die einen Job suchen wollen und vielleicht nicht den passenden finden oder die Multimilliardäre, die sich Demokratien kaufen können, weil sie sich zum Beispiel soziale Netzwerke mal eben so einkassieren. Und das sind die Fragen, die ich mit meiner Partei stellen will und wo ich überzeugt von bin. wenn man da auch mal ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringt, dass da viele sich auch angesprochen fühlen. Sie haben, glaube ich, nur nicht das Gefühl, dass wir es gerade umsetzen können. Es ist einfacher, neben einen zu gucken, als über einen.
Und wenn Sie wüssten, meine politische Linie, meine Haltung wird mit hoher Wahrscheinlichkeit die Rechte in diesem Land, die Rechtsradikalen in diesem Land noch stärker machen, würden Sie trotzdem daran festhalten?
Naja, also meine politischen Überzeugungen würden ja die Rechte eben nicht stärker machen, sondern
glauben
ich
Sie
sage
das
ja, ja, weil ich sage, wir brauchen eine starke Sozialpolitik. Und wir haben so viele Studien, die zeigen, wenn Menschen das Gefühl haben, es geht ihnen immer schlechter oder es auch wirklich de facto so ist, dann sind sie offen für rechtsextreme Erklärungsmuster. Das heißt, eine starke Sozialpolitik ist der beste Antifaschismus, den es gibt. Und da erwarte ich von allen demokratischen Parteien, dass eben genau dafür Geld da ist. Und das ist aber seit Jahrzehnten nicht der Fall. Seit wir eine Schuldenbremse haben, wird ja dieser Staat auf Verschleiß gefahren. Und das schlägt sich jetzt durch. Und da haben die Rechten immer die einfacheren Antworten.
Und wie würden Sie den Menschen erklären, dass man kriminelle Migranten, schwerkriminelle Migranten nicht abschieben soll?
Ich persönlich finde, wer hier eine Straftat begeht, muss auch hier inhaftiert werden, weil ich möchte, dass diese Person weder hier noch in einem anderen Land jemandem was antut. Wenn ich jetzt zum Beispiel, Thema Afghanistan war ja immer so präsent, ich möchte nicht, dass da eine Person frei rumläuft und dort Frauen vergewaltigt oder tötet. Ich möchte nicht, dass da eine Person frei rumläuft, die diesem Taliban-Regime nahesteht. Dann sind die hier im Gefängnis sicherer aufgehoben. Ich möchte vor allen Dingen, dass wir mal darüber reden, dass wir grundsätzlich mit Straftaten von Männern ein Problem haben und dass wir unfassbar viele MigrantInnen hier haben, die sich integrieren, die hier eine Ausbildung machen, die hier ihren Schulabschluss machen, ohne die dieses Land überhaupt nicht mehr funktionieren würde. Und vielleicht einfach mal ein bisschen daran denken, was wir mit diesem ganzen Diskurs, der da immer wieder stattfindet, auch bei diesen Menschen anrichten. Die haben auch Angst. Deswegen habe ich auch diese Rede gehalten, weil die Menschen mit Migrationshintergrund auch Sicherheit verdient haben in diesem Land.
Aber es gibt auch viele, ich glaube, viele Menschen. Oder lassen Sie mich anders fragen. Glauben Sie nicht, dass die Menschen sehr wohl trennen und sagen, wir sind froh und dankbar über jeden Migranten, der hier einen anständigen Job macht, uns hilft? Die Stellen würde sonst kein anderer besetzen und denen, die hier das, was sie gefunden haben, Schutz nämlich aufs Brutalste missbrauchen, indem sie Straftaten begehen?
Natürlich sagt man das erstmal, aber die rechtsextremen Straftaten zeigen ja gerade was anderes, weil die Menschen, die auf den Straßen unterwegs sind, eben kein Schild am Kopf haben, ich bin übrigens Chirurg oder ich bin übrigens Gärtner oder irgendwas. Und wir sehen ja, dass der Rassismus einfach in diesem Land zunimmt, auch weil er angeheizt wird von genau diesen Debatten. Weil man dann eben nicht mehr unterscheidet. Und ich mag überhaupt diese Unterscheidung zwischen guten und schlechten Ausländern sowieso nicht, weil die führt halt genau zu dem Problem, was wir gerade haben. Und da wünsche ich mir einfach, dass wir auf all das Positive, was in diesem Land geschafft wurde, auch mit diesen Menschen, die hier ihre Heimat haben, die hier sein wollen, dass man das mehr in den Blick nimmt. Natürlich trotzdem erkennt, dass wir ein Problem mit Straftaten haben, aber das egal vom Hintergrund der Person her behandelt werden muss. Ich finde es da wichtig, über 60 Kriminologen haben einen Brief an die Politik geschrieben und gesagt, hört doch mal bitte auf, diese Meinungsmache zu veranstalten, orientiert euch doch mal bitte an Fakten und fechtet nicht doch dieses Feuer weiter an, was sowieso schon die ganze Zeit brennt, was von Rechtsextremen hier angezündet wurde. Und das finde ich so wichtig.
Dass also wir Sie als meinen, Demokraten das Thematisieren der Probleme auch mit Migration macht die Rechten erst stark?
Das Thematisieren ist nicht das Problem. Das Problem ist, wenn man es faktenfrei tut und wenn man kein anderes Thema mehr hat als das. Und das ist das, was ich problematisch finde, dass wir jetzt gerade auch in dieser Sitzung im Bundestag, als dieses Paket von der Union da durchgepeitscht wurde, dass da Punkte drin stehen, die nicht umsetzbar sind, die komplett realitätsfern sind und auch einfach menschenunwürdig. Also da soll der Familiennachzug zum Beispiel ausgesetzt werden. Ja, Männer, die hierher kommen, subsidiären Schutz haben, die hierher fliehen mussten. Und ich habe mit Geflüchteten gearbeitet. Das kann man sich nicht vorstellen, die Geschichten, die da erzählen. Ja? Wie die behandelt werden, wie die irgendwie auf diesen Booten sind, wie die von den Schleusern auch malträtiert werden. Die wollen dann ihre Familie hierher holen und das verbieten wir ihnen. Wir beschweren uns, dass junge Männer kommen, nur junge Männer. Aber wenn die ihre Frauen und Kinder holen wollen, sagen wir, nee, die bleiben jetzt in Kriegs- und Krisengebieten, damit ja keine Straftaten passieren. Das ist das, was mich so aufregt.
Frau Rechnick, ich merke schon, es wäre schön, wenn Sie wiederkommen würden.
Unbedingt.
Wir haben, glaube ich, viel Gesprächsstoff.
Ja.
Danke Ihnen sehr, dass Sie hierher gekommen sind. Das war spannend, den Zuschauern.